Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich jetzt sage, unser Predigttext heute stammt aus dem Hohelied, dann wird vermutlich eher bei vielen der Gedanke kommen, ah ja klar, 1. Korinther 13, der Apostel Paulus, das Hohelied der Liebe, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen, toll. Aber es ist nicht 1. Korinther, sondern im Alten Testament gibt es auch ein Hohelied. Und ich frage mich ehrlich, wie das überhaupt in die Bibel reingekommen ist. Ein Buch in der Bibel, in dem nicht ein einziges Mal das Wort Gott drin vorkommt. Was soll da jetzt die Geschichte zwischen Gott und Menschen besonders bereichern? Und wenn man es dann liest, es ist eine Ansammlung von schönen Liebesgedichten. Und zwar ziemlich handfesten Liebesgedichten. Wenn also im 4. Kapitel zum Beispiel einer schreibt, voller Liebe und Begehren, deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge einer Gazelle, die unter Lotusblüten weiden. Da ist, merkt man doch, da ist mit orientalischer Sprachgewalt einer spitz wie Lumpi. Und solche Texte kommen jetzt plötzlich am 2. Advent auf die Kanzel. Natürlich jetzt nicht der Vers, den ich gerade vorgelesen habe, aber man muss sich ja als konservativer Pfarrer schon überwinden, in einem Gottesdienst in der Kirche das Wort Brüste in den Mund zu nehmen. Aber hören wir uns mal im 2. Kapitel die Verse 8 bis 13 an. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Wir sprechen, das gebe ich zu, liebe Schwestern und Brüder, heute etwas weniger blumenreich wie in der Antike bzw. im alten Orient das üblich war. Aber wenn man diese Worte so liest, jawohl, ist doch eigentlich völlig klar. Da ist eine junge Frau, die sich nach ihrem Freund verzehrt, die darauf wartet, dass er wiederkommt und die ihm einiges zutraut. Der hüpft über Berge und springt über die Hügel. So wie ein Faun hupft er durch die Gegend, um voller Begehren bei seiner Freundin irgendwann zu landen. Und sie ist so richtig verliebt in ihn. Er gleicht einer Gazelle, einem jungen Hirschen. Das sind alles mehr oder minder ja auch Hinweise auf eine ordentliche Potenz. Und dann steht er hinter der Wand und sieht durchs Fenster, blickt durchs Gitter. Der junge Dame scheint es zu gefallen, dass sie heimlich beobachtet wird von ihrem Liebsten. Das sind schon ziemlich intime Aussagen. Und dann kommt auch der Freund zu Wort. Und er spricht zu ihr, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Auch er ist ganz verliebt in sie. Bewundert ihre Schönheit, macht ihr Komplimente, er schwärmt, er bewundert, er liebt sie, Auch er sucht die Nähe. Komm her. Und es ist auch die richtige Zeit dazu. Der Winter ist vergangen. Das Wort kennen wir auch. Da hat jemand Frühlingsgefühle. Und dann kommt eine ganze Aufzählung von Naturereignissen oder Naturbeobachtungen, wie die Blumen, die hervorkommen, die Turteltauben, die fliegen, auch wieder so ein Sinnbild. Die zwei sind ja wie zwei Turteltauben, Sinnbilder für wachsende Fruchtbarkeit. Und am Ende tatsächlich mit dem Bild vom Feigenbaum, an dem Früchte reifen und die Weinstöcke schon duften. Letztlich vermutlich ein Bild für eine erfolgreiche Schwangerschaft. Frühlingsgefühle am Ende dieses Textes, wenn die beiden, er hüpft über Hügel und Berge, sie sitzt zu Hause und wartet, er kommt, schaut durchs Fenster, die beiden treffen sich und nachdem Frühling ist und es draußen warm wird, wird aller Wahrscheinlichkeit noch die Aufforderung kommen, so mein Schatz, und jetzt ab ins Heu. Das wäre jetzt die eine Seite und Sichtweise. Dann, wenn ich ausschließlich mit diesem Text so umgehen würde, wie ich es gerade getan habe, dann wäre ich tatsächlich noch viel mehr im Zweifel, was dieses Hohelied in der Bibel zu suchen hat. Gut, es steht drin, weil es noch einen Zusatz hat. Es nennt sich das Hohelied Salomos. Und nachdem Salomo, ja, der prächtigste und weiseste und gerechteste König Israels war und der frömmste, ist dieser Text, so sagen manche Exegeten, in die Bibel hineingerutscht, quasi aus Versehen. Aber Salomo ist ja auf jeden Fall eine gute Adresse. Andererseits, vielleicht ist ein solcher Text auch überhaupt nicht aus Versehen in die Bibel hineingeraten und es ist nur unsere traditionelle, etwas, was die Geschlechtlichkeit betrifft, zurückhaltende kirchliche Sichtweise, so der Grund für die Ablehnungen oder die Zweifel dran. Vielleicht steht ein solcher Text, der die Liebe und das Begehren zwischen Menschen sehr deutlich umschreibt, ganz bewusst in der Heiligen Schrift. Und trotzdem wird es mir dann auch nicht reichen. Ich kann nochmal versuchen, mich mit diesem Text, mit diesen Versen zu beschäftigen und einfach das junge Liebespaar mit seinem Begehren und auch körperlichen Begehren austauschen. Und es nochmal versuchen, mit anderen Ohren, mit anderen Augen zu verstehen. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt. Ich kann es als adventlichen Text lesen. Es ist mein Freund, der kommt, der Gottessohn, der sich auf den Weg macht, zu mir, zu uns, der in die Welt kommen will. Das ist ja die Zeit im Advent, wo wir auf das Kommen des Herrn warten. Und er kommt auf eine ganz eigenartige, unmögliche Art und Weise. Welcher Mensch, mal ganz nüchtern gesehen, hüpft über Berge oder springt über Hügel? Das kann eigentlich gar kein Mensch. Auf die unmögliche, die menschenunmögliche Art und Weise kommt Gott zu uns Menschen. Er ist der Freund, den ich in diesem Text jetzt sehe. Er kommt, er gleicht der jungen Gazelle und dem Hirschen, weil er mit ganzer Macht kommt. Und wenn er hinter unserer Wand steht und durchs Fenster schaut, dann ist es kein Spanner, sondern dann schaut er hinter unsere Fassaden, hinter die Masken, die wir aufgebaut haben im Lauf unseres Lebens, um uns zu schützen und nicht verletzen zu lassen, die Panzer, die wir tragen, um unsere Seele zu schützen. Er sieht hinter diese unsere Fassaden. Er erkennt uns so, wie wir sind, sozusagen in seelischer Nacktheit. Und damit sieht er nicht nur, wie wir Menschen oftmals aufs Äußere schauen, auch auf die innere Schönheit, auf das innere Wesen, auf das, was unsere Seele im Grund und im Kern ausmacht. Und der Hinweis auf den Winter, der vergangen ist, das ist ja, deswegen kommt man am Anfang ja auch ins Zweifeln. Jetzt ist bei uns ja noch gerade mal der Winteranfang noch vor der Tür und das erste bisschen Schnee. Bei euch liegt gar nicht so viel, bei uns drüben schon noch was. Das war da. Und dann redet er schon von Frühling. Ja, freilich, Frühling wäre auch schön. Aber es ist der Winter vergangen in unserem Text. Das heißt dann wieder, in dem Moment, wo Gott zu uns Menschen kommt, damals als Kind in der Krippe von Bethlehem, aber auch in der Zukunft, die erwarten, wenn er wiederkommt, dass diese dunkle Zeit menschlichen Lebens, die oftmals auch eine Zeit der Gottesferne ist, dass die vorüber ist. Er kommt und damit geht auch uns ein Licht auf. Und wenn alles in unserem Text plötzlich das Blühen anfängt, der Frühling kommt und die Turteltaube überm Land sich hören lässt, dann wird aus dieser dunklen Vergangenheit der Gottesferne eben ein Erblühen, eine blühende, eine helle, eine wohlriechende, wohlduftende Landschaft in Harmonie mit Gott, die wir als unser Leben dann bezeichnen können. Und dann, wenn die Früchte reifen beim Feigenbaum und beim Weinstock, wie es in unserem Text heißt, dann zeigt sich, dass unser Glaube eben auch Früchte trägt, dass er uns nährt, wie ein Kilo Trauben, wie eine Feige, wie ein Apfel, uns Energie gibt, uns die Kraft gibt zu leben, innerlich, für unsere Seele. Und dann fordert in unserem Text der Liebhaber im wörtlichsten Sinn seine Freundin auf: Komm, meine Schöne, komm her. Wir haben zwei Komm-Bewegungen. Der junge Mann kommt, die Schöne soll auch auf ihn zugehen. Gott kommt und auch wir setzen uns in Bewegung. Er kommt zu uns und wir zu ihm. Und diese ganze Zeit, in der sich Gott und Mensch aufeinander zubewegen, das ist eine aktive Adventszeit. Also nicht nur vom Kerzle sitzen und Plätzle essen, sondern tatsächlich diese Zeit auch für die eigene Seele nutzen, sich auf Gott zuzubewegen und sein Kommen zu erwarten. An Weihnachten, entweder an dem, das wir alle Jahre wieder feiern, in Erinnerung, oder an dem großen Weihnachten, das eines Tages kommen wird, da ist dann diese Bewegung aufeinander zu Ende, vollendet, nicht mehr nötig, weil Gott und Mensch beieinander sein werden, in größter Nähe und in größter Liebe. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.